Aber es ist halt, wie es ist. Ich habe kein Radiogesicht, also bin ich ins Fernsehen, ging nicht anders. Ne?
Herzlich willkommen zum besten Podcast über die 80er Jahre von zwei Männern ohne Haare. Und wir haben einen Gast, das ist zum allerersten Mal, dass dieser Gast die gleiche Frisur hat wie wir. Das kam schon vor, aber er hat auch den gleichen Jahrgang und zwar den besten Jahrgang natürlich überhaupt. Unser heutiger Gast wurde in Moers geboren, kam durch die Gartensoap Ab ins Beet ins deutsche Fernsehen, musste dann ganz viel reisen, alles testen, zu allem Unglück auch noch tanzen, Rennfahren, Völkerball spielen, Lifehacks ausprobieren und dabei geht er manchmal durch die Decke wie das HB-Menschen und das alles vor Publikum. Wer ihn nicht kennt, hat keinen Fernseher. Willkommen, Detlef Davy Stevens.
Hallo Thomas, hallo Christian, ich freue mich echt hier zu sein. Ich habe richtig Bock.
Ja, das ist auch ganz wichtig, dass du hier motiviert ins Rennen gehst. Das ist bei mir übrigens auch genauso. Ich dachte immer, mein kompletter Freundeskreis würde sich rekrutieren aus hochintellektuellen Personen, die kein Reality-TV schauen. Jetzt ist aber die Wahrheit eine ganz andere. Wir hatten schon sehr, sehr viele bekannte Gäste auch hier, aber niemals hatte ich so ein Feedback im Freundes- und Bekanntenkreis wie zu dem Moment, als ich sagte, dass Detlef zu uns kommt. Unglaublich.
Das freut mich natürlich sehr, aber ich muss jetzt mal mit einem Mythos aufräumen. Ich habe noch nie an einer Reality-TV-Sendung oder einem Format teilgenommen. Das, was ich mache, ist Doku-Soap oder Factual. Also es ist, ich mache kein, auch wenn es bei Wikipedia steht, deutscher Reality-TV-Teilnehmer. Nein, das ist kein Reality-TV. Das ist wirklich Doku-Tainment, Doku-Soap, wie auch immer du das nennen magst. Aber natürlich, es liest auch keiner die Bild-Zeitung, es hat auch keiner Modern Talking in den 80ern gehört und The Cure fanden auch alle schräg. Ne? Also, ja. Geht auch keiner zum McDonald's und sehen alle aus wie eine Tüte Haribo. Ne? Also, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ne?
Ja, da hast du vollkommen recht. Aber auf jeden Fall bist du der Lieblingscholeriker aller meiner Bekannten und Freunde.
Das freut mich, das freut mich. Aber die sehen auch, dass ich ja eigentlich gar kein Choleriker bin. Ich sag ja immer, ich bin ein Mensch mit zu viel Emotion. Aber die gehen ja wirklich in jede Richtung. Ich bin ja nicht nur laut, ich bin ja auch leise, ich bin ja lustig, ich bin traurig, ich bin ja alles. Was ich bin, ist schnell zu begeistern. Ne? Und so war das ja dann, ich habe euch gesehen, fand euch ziemlich schräg in euren Anzügen, wir kamen ins Gespräch und hier sind wir. Ne? Also das finde ich ja dann schon wieder total lustig irgendwie.
Sehr schön. Bevor wir richtig einsteigen, bei uns stellt sich ja jeder Gast mit zwei Wahrheiten und einer Lüge vor. Und am Ende des Podcasts erfahrt ihr, was die Wahrheiten und was die Lüge waren. Dann fangen wir an, Detlef.
Also, ich habe am 29.04.1988 geheiratet und bin mit dieser Frau sogar immer noch zusammen und liebe die noch wie am ersten Tag. So, das war ein Ding jetzt. Dann war ich, glaube 1985 oder 1986 bei meinem allerersten Konzert, das war Depeche Mode und 2020 erst bei meinem nächsten Konzert. Ich war zwischendurch nie mehr bei einem Konzert und ich habe damals Holly Johnson schon getroffen, 1985 tatsächlich in Berlin, als ich bei einer Freundin zu Besuch war.
Okay, da bin ich mal gespannt. Ich habe ja immer so ein paar Tipps, also entweder diese Konzertsache oder das mit Holly. Stimmt nicht, den haben wir jetzt ja alle getroffen, aber insofern mal gucken. Ja.
Ja. Detlef, ganz kurz mal, wie hat das alles angefangen bei dir? Das Erste, was du gemacht hast, ist ja Ab ins Beet, das ist richtig.
Das war tatsächlich Ab ins Beet. Ich habe ja damals eine Pizzeria-Baguetterie gehabt und Daniel, der nachher Detlef muss reisen auch mitgemacht hat, der mich da immer getriezt hat, der hat nebenbei bei mir gearbeitet, er hat sein Abi nachgemacht und hat gesagt, so, und jetzt fange ich beim Fernsehen. Hat gesagt, ja, mach mal, bla bla bla. Hat bei einer Produktionsfirma dann tatsächlich angefangen, habe ich einen Monat später gefragt, hör mal, hast du nicht Bock, nebenbei mal ein bisschen hier im Fernsehen was zu machen, ab ins Bett? Ich so, ja, ich sag, können wir mal gucken, aber ich habe dieses Jahr das Haus gestrichen, können wir das nächstes Jahr machen. Nee, meinte, das muss schon jetzt sein. Dann habe ich das zu Nicole gemacht, die hat das dann verwechselt und meinte, boah, kommen die dann und machen uns den Garten hier, die Tine Wittler? Ich sage, nee, ich sage, ich bin die kräftige Blonde. Also, das ist ab ins Bett, das ist schon noch was, eine andere Sendung. Und so kam das dann. Dann hat mein Papa gesagt, komm, ich mache das mit dir zusammen. Da war meine Mama noch nicht ganz so krank, wie sie dann nachher war. Ja, so habe ich mit meinem Papa die ganze Geschichte angefangen und habe gedacht, komm, dann hast du den Teil vom Garten auch fertig, dann passt das. Ja, und das ist jetzt 16 Jahre her.
Abgefahren, wie sich das entwickelt hat.
Ganz schräg, ganz krank. Es war nie mein Ansinnen. Wir haben früher schon immer gesagt, boah, du müsstest ins Fernsehen, du laberst immer so viel Quatsch, hast immer so lustige Sachen, du lebst alles aus. Ich sage ja immer, ich kann in 3 Minuten ausleben, wofür andere Jahre brauchen. Jahre, wenn nicht sogar ja introvertierte Menschen Jahrzehnte. Und es ist einfach so, dass ich halt so da nie mit gerechnet habe und gedacht habe, komm, ich habe meinen Garten fertig und dann ist das auch cool und wer will dich Idiot schon im Fernsehen sehen. Ja, aber dann kam so eins zum anderen, Höcksken auf Stöcksken. Und ich sag mal, ich habe ja auch bis 2020 kein Management gehabt. Ich habe den Quatsch selber gemacht, habe dazu nebenbei ein bisschen gemacht und getan, nach Bauch entschieden. Und es war anscheinend gar nicht so verkehrt. Bin aber glücklich jetzt mit meinem Management. Oh. Nee, bin ich wirklich. Bin ja. Ich wirklich. Aber wenn ich dieses Management nicht hätte, ich hätte auch kein anderes. Ich wäre weiterhin eine Ein-Mann-Armee.
Okay. Du hast das nicht geplant. Das ist alles, da kam eins zum anderen dann.
Null. Ich sag immer, wenn man plant, Kai-Uwe, lauf jetzt nicht, warum musst du jetzt hier durchlaufen? Nee, Kai-Uwe, oh, das ist ein spannender Typ. Ich hab diesen Dreiecksgestell hier so und er läuft genau mittendurch mit seinen dicken Pants, ehrlich, ey.
Kai-Uwe ist ja mittlerweile genauso berühmt wie du, ja, quasi.
Ja, wenn ich noch berühmter, der Kerl, ne? Also ich habe das wirklich null geplant, es war null mein Ansinnen und es ist wunderschön, wie es ist. Die Öffentlichkeit muss ich jetzt nicht haben, weißt du, ich stehe, brauche das nicht für mich erkannt zu werden, ich brauche das nicht für mich jetzt, dass Leute, boah, geil, da ist er und so, das bin ich, weil als die Hebamme mich damals hochgehoben hat, hat die zu meiner Mutter schon gesagt, boah, ihr Sohn, vorstehe, es sind aber riesengroße, schöne, glänzende Eier. Und so bin ich immer durchs Leben gelaufen, auch als ich noch nicht im Fernsehen war. Ne? Also von daher für mich immer schon alles cool gewesen. Ne?
Ich muss ganz kurz unseren Hörern mal erzählen, wie es dazu kam. Wir haben uns ja auf der 80er-Jahre-Party auf Schalke kennengelernt. Und das war auch so eine obskure Situation. Ja, da kommen Leute vorbei, Tony Hadley lief da rum, Paul Young lief da, Nick Kershaw. Und alle Leute drehten sich aber um, als Detlef dann kam. Das ist so abgefahren.
Echt? Ja, das ist irgendwie schräg, ne?
Weil ich kann mir vorstellen, wenn du also jetzt speziell so im Ruhrgebiet oder so, wenn du irgendwo ausgehst, also ich möchte, wenn ich mit dir essen gehe, dann möchte ich aber irgendwie auch ein lauschiges Plätzchen. Weil ich mir vorstellen kann, dass das auch nervt manchmal, ne?
Das ist nicht im Ruhrgebiet, das ist eigentlich überall, wo Deutsch gesprochen wird. Ich bin in Hongkong, haben mit Detlef uns Reise gemacht, kamen 2 Deutsche, was machst du denn hier? Ne, und dann guckst du, Alter, euer Ernst? Oder in New York schreit einer über die Straße, endlich sehe ich mal hier einen Prominenten, ne, und kommt rüber gerannt und macht mir in New York, wo du dir denkst, Alter, hört doch jetzt mal auf, ich bin doch jetzt hier hingefahren, damit ich hier mal popelnd durch die Straße laufen kann. Weil ich liebe es ja beim Autofahren in der Nase zu bohren, kann ich nicht mehr machen. Sieht scheiße aus, wenn du das bei Facebook dann irgendwann mal da hängen hast. Ne? Nein, es ist wirklich so, du gewöhnst dich da dran. Für meine Freunde so um mich herum ist es halt schwierig, finde ich. Ne? Ich mache das total gerne, nicht falsch verstehen. Ich nehme jeden mit offenen Armen, ich unterhalte mich mit jedem, ich tue und mache. Ich mache das super, super gerne. Nur manchmal wäre es auch so geil, einfach so unterm Radar zu fliegen. Aber es ist halt, wie es ist. Ich habe kein Radiogesicht, also bin ich ins Fernsehen, ging nicht anders. Ne?
Was wahrscheinlich auch ganz viele Leute interessieren wird. Du machst nichts anderes. Du lebst ausschließlich von der Geschichte und von der Geschichte, was da dran hängt halt so, ja?
Ja, ich mache nur Fernsehen. Man kann da tatsächlich von leben. Auch wenn manche meinen, sei froh, dass du deine Frau hast, die arbeiten geht, tut sie gar nicht. Ich mache wirklich nur Fernsehen. Und ich bin jetzt aber gerade in Gründung von 2 Firmen. Einmal eine Produktionsfirma Schlecht und Teuer Media. So nennen wir die wirklich. Und dann noch eine Firma für Produkte. Also das mache ich jetzt schon, weil ich auch Lust habe. Ich bin so ein Typ, so ich brauche Aufgaben. Ich brauche viele Aufgabenfelder. Ich sage immer, ich mache immer gerne etwas auf und dann muss ich hinter mir Leute haben, die aufräumen. Ne? Dann brauche ich halt Leute, die geschickt die Sachen leiten können, tun und machen. Aber hauptsächlich bin ich halt Fernsehen, Gesicht und Werbung. Ne? Das ist halt die Werbung, die dann anhergeht. Ne? Das Fernsehen ist das Schaufenster für die Werbung.
Hat deine Mutter dich nicht gewarnt und gesagt, Junge, mach doch mal was Vernünftiges?
Ich bin ja gelernter Betriebsschlosser. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es fällt mir jetzt schwer, darüber zu reden, ich hatte fantastische Eltern. Die haben alles mit mir getragen. Die haben jede Entscheidung nicht für gut befunden, aber unterstützt und haben mich beraten. Und als das mit dem Fernsehen losging, hat meine Mutter leider schon an Alzheimer gelitten.
Oh.
Und hat das gar nicht mehr mitbekommen.
Schade.
Ja, ist irgendwie schräg. Mein Papa hat so einen Teil der Zeit mich noch begleitet, aber als meine Mutter dann gestorben ist, war der Lebenswille bei ihm auch nicht mehr da.
Hat er auch abgebaut dann.
Ja, total.
Sehr oft.
Total. 1,5 Jahre später ist er dann gegangen. Mhm. Aber wir haben Minky noch, den Hund von meinem Vater, ein Teacup Chihuahua. Und die ist immer noch bei uns. Und
wie alt ist der?
Die ist jetzt 11 Jahre alt tatsächlich. Also wir haben Kai Uwe mit 13,5, den Teacup Chihuahua mit 11. Und wir haben ja jetzt noch einen 14 Jahre alten Straßenhund aus Rumänien adoptiert. Die waren cool. Aber genauso eine coole Frau habe ich, die auch immer hinter mir steht, die immer mir den Rücken frei hält. Und ich finde, Leute, die so an erster Front stehen, die brauchen einen Partner. Also ich gender nicht, ne? Da können wir lange drauf warten. Also die brauchen einen Partner, der wirklich da ist und der wirklich hinten alles freiräumt und der nicht dieses, meine Frau könnte viel mehr im Fernsehen machen, die könnte auch viel mehr in den sozialen Medien machen, aber die hat da gar keinen Bock drauf, weil die sagt, ich habe den dicken 5-jährigen Jungen vor mir, der nackt über eine Blumenwiese läuft und Schmetterlinge fängt. Da habe ich genug zum Aufräumen und das macht ihr Spaß. Das findet die toll und die macht uns hier ein Riesennest. Und die ist wirklich, wirklich dafür da, dass wir ein tolles Zuhause, ein tolles Leben haben. Und ich mache halt den lustigen Rest.
Sie macht aber einen entspannten Eindruck und eine sehr gute Figur dabei, muss man tatsächlich sagen.
Ja, die ist und die ist zum Glück jetzt nicht im Raum. Aber die weiß das. Das ist, wenn die reinkommt, ist es für mich 2 Klucks heller. Das ist einfach so, wie die das managt und wie die das macht und wie die mich seit nunmehr so vielen Jahren an ihrer Seite bricht und mich lenkt und wirklich, weil der Boss ist sie, da braucht man gar nicht lange drüber lamentieren. Die letztendliche Entscheidung hat immer meine Frau. Ne? Sie ist so geschickt in vielen Sachen und wirklich, wo ich dann so und sie so, halt die Fresse jetzt, komm mal runter, da reden wir dann morgen nochmal drüber. Und dann bin ich auch schon wieder geerdet. Sie ist der wichtigste Teil, das hat einen Erfolg, weil ich habe an der Bekanntheit, die ich habe.
Du glücklicher Mann.
Ja. Hashtag definitiv.
Ich würde mal gerne einen Schritt zurückgehen und zwar in deiner
80er
Jahre. Du bist ja in Moers geboren. Ich nehme an, du bist da auch groß geworden, wenn du da heute lebst.
Genau hier, wo ich jetzt sitze. Mhm. Ich habe ja mein Elternhaus abgerissen. Ich bin hier geboren auf dem Grundstück.
Ja.
Habe mein Elternhaus abgerissen und hier gebaut. Genau hier bin ich mit Schottenrock und Flat durch die Gegend gelaufen.
Und Wie war das so in den 80ern dort? Es ist ja nicht jetzt so die größte Stadt in Deutschland.
Ja, 100.000 Einwohner, aber ich kann dir sagen, ich glaube, egal wo man die 80er gelebt hat, boah, leck mich am Arsch. Das war so geil. Das war, die 80er war jetzt mal unter uns 3 Gebetsschwestern, ey. Boah, war das nicht ein unfassbares Jahrzehnt. Ich habe mich mit einem jüngeren Menschen, mit einem Redakteur unterhalten, der meinte, ja, aber ihr hattet auch den Kalten Krieg und sagt, Digga, wenn wir aber nicht die Tagesschau geguckt haben, und wenn wir nicht die Bild-Zeitung gelesen haben, hat es mich nicht interessiert, dann habe ich doch gar nicht mitbekommen, was da draußen los ist. Es wurde mir doch nicht jede 5 Sekunden auf die Fresse geballert. Ey, Moers war in den 80ern. Wir hatten Popper, wir hatten Mods, wir hatten Skins, wir hatten Psykes, wir hatten Tets, wir hatten eine riesen Musikkultur, wir hatten mehrere kleine Diskotheken, wie das so ist. Wir hatten Jugendzentren, dann waren ja diese Kirmessen, da hat man sich dann getroffen und ich weiß noch, in den 80ern mittags war immer Vorglühen am Hochheiler Sportplatz, dann bist du durch Homberg gezogen, dann bist du Richtung Moers gegangen. Wir waren ja schon um 12 Uhr so besoffen, dass wir nach Hause gegangen sind, dann gehen die ja heute noch gar nicht los. Ne? Ja, aber ist doch so, ist doch so. Wir hatten den Sonntag noch, da kommen ja sonntags morgens irgendwann erst nach Hause um 12 Uhr, weil die ja erst um 2 Uhr losgegangen sind. Ja. Aber um 2 Uhr, ich weiß noch, um 1 Uhr ist immer der letzte Bus gefahren. Dann habe ich Nicole vorher noch nach Hause gebracht, musste unbedingt nochmal zurück in die Disse, war keiner mehr. Ja, okay, dann U38 hieß der Bums und dann bin ich nach Hause gelaufen. Ne? Und ach, das war doch einfach, Mitschnitt, wie hat man denn Kassettenrekorder? Dann hat man doch samstags die Mitschnitte gemacht bei seinen Lieblingssendern, damit man dann die Mucke hört. Wir haben ja eine Trinkhalle bei uns an der Ecke, als wir dann 15, auch vorher schon, sind wir mit dem Mofas hingefahren, haben uns da hingestellt, unsere Cola getrunken und haben von der Kioskbesitzerin den Playboy mal gekriegt. Oh, da haben wir mal Titis geguckt und fertig. Das war doch geil. Oder der Quelle-Katalog. War doch das X-Hamster der 80er Jahre. Da hast du dir die Bademoden angeguckt. Dann kamen die mit den scharfen Sachen. Da bist du doch total ausgerastet. Wenn man heute hauen die sich da Hardcore-Pornos rein von hier bis Jericho. Da denkst du, oh Leute, was stimmt denn nicht mit euch? Ja.
Wo du im Alter von 55 noch glatt wirst.
Ne? Ja, wo du dir denkst, das macht ihr wirklich? Nein, da möchte ich nicht mitmachen. Ne? Ja, aber Mörs war schon eine gute Szene. So Mörs, guck mal, 100.000 Einwohner. Damals schon, hat sich jetzt auch nicht viel getan. Das ist schon geil. Ich sage immer, wer keine Kohle hat für Düsseldorf, kommt nach Mörs. Ist ähnlich schön, nur bezahlbarer.
Und noch. Wie bist du dann rumgelaufen? Zu welcher Jugendkultur hast du gezählt?
Ich bin ein Schmetterling. Ich war Popper.
Mhm.
Ich war Psy.
Mhm.
Ich war Grufti. Ich lebe irgendwie alles im Leben aus. Das einzig Konstante in meinem Leben, wenn es denn der Wahrheit entspricht, das machen wir ja zum Schluss, ist wirklich meine Frau. Das ist die einzige Konstante in meinem Leben. Wir haben uns ja sehr, sehr früh kennengelernt. Und ich habe mich sofort in meine Frau verliebt. War aber so ein Schmetterling auch bei Frauen, also bei Mädels damals. Und die hat mir nicht geglaubt, dass ich sie total toll finde. Es war dann so, dass ich wirklich ein Jahr gebraucht habe, bis sie überzeugt war. Ich habe gesagt, wir werden Opa und Oma zusammen. Ne?
Mhm.
Alles klar, werden wir.
Schön. Dass das auch bei einigen Leuten funktioniert, tatsächlich.
Ja, das funktioniert. Du musst halt dich auf den anderen einlassen. Du musst halt, weißt du, viele so, ach, dann sehen die eine andere und ach, das ist ja so toll. Das ist doch nach 2 Wochen genauso. Und das ist doch, du weißt doch an deinen Partner, was du hast. Und ich sage immer, es gibt ja Leute wie Nicole und ich, es gibt einen Topf und es gibt einen Deckel. Den gibt es 100%. Wenn mein Deckel jetzt aber in Japan wohnen würde, hätte ich eine Schwierigkeit. Da muss ich gucken, finde ich einen 99-prozentigen Topf. Finde ich einen der 98%. Manche geben sich ja schon mit 60% zufrieden und sagen dann, ja, okay, dann, mein Gott, dann flankt die doch einmal nur weg und dann ist wieder gut. Ich finde, man muss schon nah an die 100% kommen. Bei Nicole und bei mir, wir haben gefühlt Luftlinie 5 Kilometer auseinander gewohnt, da war mein Deckel. Meine Schwester hat sogar neben Nicole mal eine Zeit lang gewohnt, da war ich so 8, 9. Wäre ich der über den Weg gelaufen, wäre ich seitdem mit der zusammen. Das weiß ich.
Mhm.
Weil die ist es einfach. Die ist es einfach. Punkt.
Dachte ich ja gerade schon, du bist ein glücklicher Mann, dass du das von dir überhaupt
kannst. Ja, wenn ich das so bei mir im Umkreis so sehe, boah, ist schon manchmal schwierig. Mhm. Dann nehmen die sich dann, weißt du, dann sind die 55, kommen mit einer 25-Jährigen um die Ecke, wo ich mir denke, ja, worüber unterhaltet ihr euch? Das ist ja toll, dass die Titten noch da sind, wo sie sein sollten. Aber worüber unterhaltet ihr euch? Mal ganz ehrlich. Auf welches Niveau gehst du denn runter und sie hoch, dass ihr euch irgendwann mal trefft?
Ah,
totaler Schwachsinn. Ah, er hat eine jüngere Freundin.
Es ist manchmal schwierig. Bestimmte Sachen werden einfach ausgespart. Da, wo du gerade angesetzt hast. Wie willst du das jemandem erklären, der das alles nicht erlebt hat? Wir stammen alle aus einer Zeit, wo es noch normal war, dass andere Leute eine andere Meinung haben durften, ohne dass man sie komplett scheiße fand.
Oh, du hast eine Photovoltaik auf dem Dach. Du bist Grünwähler, dich kann ich nicht mehr leiden. Nein, ich scheiß auf die Grünen. Die sind mir völlig Latte. Ich spare einfach gerne Geld. Und ich habe erkannt, wenn ich mir eine scheiß Photovoltaik auf dem Dach baue, dann zahle ich die eventuell ab, wenn ich das Geld nicht sofort habe. Aber das ist doch wie bei einer Eigentumswohnung, verfickt nochmal. Ich zahle doch nicht mehr an den scheiß Energiekonzern, sondern ich zahle den Kredit wieder und baller mir dann unten in meinen 90-kW-Speicher rein. Es hat doch auch keiner mehr Lust zu arbeiten, weil das Bürgergeld so hoch ist. Es hat keiner mehr Lust zu denken. Dass in den 80ern, wir sind feiern gegangen, wir sind aber auch mal lochen gegangen. Mit 16 bin ich morgens aufgestanden, ich habe Betriebsschlosser gelernt. Ich habe auf meine Hände geguckt und gedacht, boah, diese scheiß Blasen hier vom Urstahl feilen. Boah, Leute, das soll jetzt mein Leben sein. Ich bin da jeden scheiß Morgen aufgestanden. Ich habe mich freitags schon gefreut. Freitagabend Eishalle, U38. Samstagmittag ging es schon rund bis abends. Sonntags noch Kulisse, noch ein bisschen nachbrennen gewesen. Ja, Montag stand ich wieder an der Pfeilbank. Punkt. Später bist du mittwochs mal zwischendurch auch weggegangen. Dann hast du auch den Donnerstag mal genommen, aber du bist immer arbeiten gegangen. Und diese Mentalität, das war ja für mich so eine Goldgeber-Mentalität in den 80ern. Jeder hat Lust gehabt, du hast Leute lachen sehen, du hast Leute feiern sehen, Du hast mir heute tanzen sehen. Wo ist das denn bitte hin? Oh, die 80er, das war alles so verrückt. Nein, wir haben gelebt. Wir haben einfach gelebt. Wir haben das Leben geliebt und wir haben es gelebt. Und das ist heute doch alles gar nicht mehr. Früher, wir haben uns ins Auto gesetzt oder auf dem Mofa von der Fahrrad sind irgendwo klingeln gegangen. Entweder kommst du raus spielen oder nachher hast du mal einen Kaffee oder so, mal ein Bierchen trinken. Wann seid ihr das letzte Mal einfach irgendwo hingefahren, habt gekillt und gesagt, da bin ich. Das machen wir doch alle nicht mehr. Du schreibst eine WhatsApp, um dich zum Telefonieren zu verabreden und dann einen Termin zu machen, wann du dich triffst. Und den kannst du vielleicht nicht, weil er doch wieder was anderes ist. Alter!
Wenn ich so überlege, du kommst von der Schule nach Hause, hast du deine Sachen in die Ecke geschmissen und Ansage war, bis zu Hause, wenn die Laternen ausgehen, sprich, wenn es dunkel wird. So, und dann haben unsere Eltern uns nicht mehr gesehen.
Ja,
bei den
null,
waren mit Baby, null. Wir waren mit dem Skateboard und sind null, alle neu auf den Sack gegangen.
Boah, wie schön war das. Ihr hattet ja nicht so eine Freiheit wie wir. Alter, wir hatten die absolute Freiheit. Ich bin ja selber süchtig nach der Scheiße hier, nach dem Kacktelefon. Wir sind rausgegangen. Wir sind frei gewesen. Viele fragen mich, boah, hör mal, Detlef, jetzt mal ganz ehrlich, also als Kind, ne, da ging die Zeit ja echt langsamer um. Bullshit. 24 Stunden sind 24 Stunden. Was machen wir denn heute? Wir sind ja nur noch abgelenkt, gucken nach morgen, gucken nach rechts, gucken nach links, gucken, was passiert hier wieder passiert, wann ist da wieder und wir leben nicht mehr bewusst. Das ist der Unterschied. Als Kind, wir sind rausgegangen, wie du eben sagtest, wir haben, wie heißt das denn jetzt, ein Junge, der Kühe zusammentreibt und indigener Mensch. Sagt man das so? Also ich sage immer noch, wir haben Cowboy und Indianer gespielt und haben dabei unseren Spaß gehabt. Fertig. Und dann sind wir abends rein, haben den verbotenen indigenen Mann Winnetou geguckt, ne, haben uns Winnetou reingeplärrt, haben eine Brause getrunken, haben Brot gegessen, in den Bett gegangen und waren die Größten.
Viele Sachen haben sich da wirklich nicht unbedingt alle verbessert, würde ich jetzt mal sagen. Was mir immer total auf den Sack geht, ist, dass heute aus allen möglichen Sachen direkt eine Religion gemacht wird.
Ja, ja.
Es gibt kein Rechts oder Links mehr. Also früher, wie gesagt, war es kein Problem, wenn jemand eine andere Meinung hatte. Dann ein Arschloch, aber dann lass uns das Thema wechseln, dann reden wir über was anderes.
Genau, wir hatten ja so eine Freiheit, boah, auch mit Autos und alles. Boah, bei Mofas, wir haben den Mofas frisiert. Wie toll war das? Wir haben Mucke gehört, dabei schön den Kolben ausgebaut, schön ein kleines Fenster reingemacht, eine andere Düse rein, abgestimmt. Meine Mutter kam, was machst du da, frisierst du deinen Mofa? Nein, Mama, guck mal, der Kolben ist dreckig, ich muss das oben nur sauber machen, am Arsch. Ich habe den Kolben gefenstert, so hieß das früher, damit der Sprit eher reinkam, damit eine bessere Verbrennung da war und das Ding mal ein bisschen schneller war. Das war herrlich.
Disco-artig.
Aber sag doch noch mal ganz kurz, Detlef, wo können wir dich denn so musikalisch verorten?
Ich hasse Modern Talking. Ich habe dieses ganze weichgespülte Jule Tazzi, Abodeja-Sport, fand ich gruselig. Aber ich fand Madonna toll, ich fand Cure toll, Riesenfan von Depeche Mode, Ärzte. Ich finde immer, entweder bist du Ärzte oder Hosen, ja, das ist wie Schalke oder Dortmund. Ich bin halt Ärzte-Fan, fand ich sensationell und ich war da ziemlich breit gefächert. Schlager war ich raus, neue Deutsche Welle, fand ich richtig cool. Da habe ich die Hitparade geguckt, da fand ich die Hitparade geil. Weißt du, als Nena das erste Mal mit ihrem kaputtgefahrenen Hermelin hier noch drunter mit dem Muskelschatter stand, ihre blauen Flecken auf dem Bein und jeder hat da gesessen.
Boah, die ist aber süß.
Ja, und wie wir alle auf Markus neidisch waren, weil er mit der Taschenlampe brennt gesungen hat, den verwichsen wir erstmal, wenn wir den sehen, den Typen. Und, ey, so toll, ne? Das
irre. Ist deine Schwester älter?
Die ist tatsächlich 10 Jahre älter als ich. Mit der war ich auch das erste Mal, da war ich 13 Jahre alt, im Scala in der Diskothek.
Bei mir war das auch so. Ich hatte 3 ältere, größere Brüder und das war total geil damals, weil die haben schon alle Schallplatten gekauft und so.
Ja.
Und dann konnte man immer was klauen, Schallplatten oder Kassetten oder was auch immer.
Ja, ne? Man hat so viel mitbekommen, ne? Die hat ja damals schon Disco mit Ilja Richter geguckt. Kennt doch hier kaum noch einer von den Jüngeren, ne? Und wie geil und boah, dann durfte ich da mit der gucken und dann weiß noch, Everybody Was Kung Fu Fighting. Da hab ich gedacht, boah, der geht bestimmt gleich von der Bühne und verwichst das
mal. Karl, danke.
Ja, du bist so bescheuert, wie du halt als Blach warst, ne? Ah, es war so, boah, es war herrlich.
Also ich merke schon, du hast gute Erinnerungen an die 80er.
Ich würde 10 Jahre von jetzt weggeben, wenn ich die nochmal mit meiner Frau leben dürfte.
Ja.
Mann, wir sind doch privilegiert. Wir sind 55. Wir haben die 70er als Kind mitgemacht. Wir haben die 80er haben wir als Rabauken erlebt. In den 90ern wurden wir Männer, verstehst du? Und dann ab den 2000ern ist so, ja, das ist scheißegal. Ja, ist doch, aber ist doch, wir haben doch die 3 Jahrzehnte der totalen Freiheit, wo gleichzeitig aber auch eine Ordnung war, wo gleichzeitig eine Streitbarkeit war, wo gleichzeitig ein gesunder Fortschritt war, wo gleichzeitig aber auch die Medizin auch auf einem Stand war, da du auch mal krank werden konntest, ohne direkt irgendwo in der Ecke gelegt zu werden, du bist jetzt tot, so ungefähr. Ja. Wir hatten ja eine unfassbare Freiheit irgendwo, weil natürlich auch wir diesen medialen Druck und diese ganzen böse Sachen, die auf der Welt ja passiert sind, gar nicht mitbekommen haben. Weil welcher 14-Jährige sitzt sich denn vorm Fernseher und guckt sich erstmal in die Tagesschau intern? Oh, jetzt gucke ich mit Papa und Mama die Tagesschau. Und heute diese ganzen Neumalklugen, die bei TikTok irgendjemanden reden sehen und dann meinen, die können sich eine Meinung bilden. Totaler Schwachsinn. Tut mir leid, dass ich dazu sage, aber da stehe ich zu.
Ich habe schon die Tagesschau mit meinen Eltern geguckt, aber der Unterschied war, das hast du dann einmal am Abend gemacht und dann war das Thema wieder weg.
Hast du dich da wirklich mitbefasst? Ist er der Intellektuelle in unserer Theologie?
Ja. Heute kannst du dem ja gar nicht mehr entfliehen, weil das ja überall ist. Nur, und das ist, glaube ich, der Unterschied.
Prasselt ja so auf dich ein und es sind ja so viel Quatsch und jeder ist ja, ich sage jetzt heute, Mann, du nimmst am besten ab, wenn du jeden Morgen Mate-Tee säufst. Und dann 5 Stunden später steht dann irgendwo Professor Dr. von und zu Stebens hat gesagt, sie nehmen am besten ab, wenn sie morgens Mate-Tee trinken. Mhm. Da wird ja überall so viel draufgeschaukelt, weißt du, dass sich das so hoch kocht, dass auf einmal der Hauptschüler der Lev Stevens Professor Dr. Stevens ist. Ne? Obwohl ich mir in den 90ern mal einen Doktortitel in Amerika kaufen wollte, konnte man, aber ich hatte nicht genug Kohle, das war der Mist. Sonst wird da jetzt nicht Deffi, sondern Dr. Deffi stehen. Ah,
das ist schon sexy.
Ne? Wäre so ein bisschen, ich bin leider zu doof, sonst würde ich nochmal in der Richtung irgendwas machen. Ja. Was heißt zu dumm? Ich habe da eine emotionale Schleue und keine schulische.
Ne? Ja, das ist ja auch nicht weit verbreitet, emotionale Schleue.
Mir hat mal eine Dame gesagt, boah, der mit seiner Gossenschleue kommt auch auf der ganzen Welt durch, bei der Lev muss reisen. Die wollte mich beleidigen, die hat mir das größte Kompliment gemacht, was man mir machen kann.
Ja.
Ist so. Hashtag ist so.
Wie bist du denn als Schlosser dann zu einer Pizzeria gekommen?
Och ja, ich habe Schlosser zu Ende gelernt, dann fand ich den Pütt ziemlich scheiße. Ich habe ja am Pütt gelernt, weil mein Vater war Ausbilder am Pütt. Warum muss ich mir eine Schule auch so gar nicht anstrengen? Nicole, wenn du so raschelst, das hört man dann schon, ne? Oh, nicht dafür. Und es ist dann halt so, dass ich dann keinen Bock mehr hatte. Dann habe ich bei der Arbeiterwohlfahrt meinen Zivildienst gemacht. Und danach war ich dann Projektleiter bei der Arbeiterwohlfahrt, weil ich da halt gute Arbeit gemacht habe. Dann war ich im Bekleidungsunternehmen Böker, war da Facility Manager, also Hausmeister, und habe Ware, Annahme und Auszeichnung gemacht. Habe da dann nebenbei auch meine Türsteherkarriere angefangen und habe gleichzeitig Autoteile dann danach für die Firma Pannenbecker ausgefahren. Und von der Firma Pannenbecker aus habe ich mich dann 99, am 1.4.1999 als kleinen April-Scherz, habe ich mich dann selbstständig in der Gastronomie gemacht. Habe zwischendurch aber noch so Wischtechniken und sowas gemacht, weil ich nicht ordentlich streichen konnte. Habe ich dann gesagt, so, dann machst du halt was anderes, machst du Wischtechniken, diese Marmortechniken und sowas, das kann ich alles. Und ja, so bin ich dann dazu gekommen und dann war das halt mit dem Daniel und dann bin ich beim Fernsehen gelandet. Ne? Meine Frau hat eine wilde Achterbahnfahrt, aber die hat letztens zu mir gesagt, das fand ich total süß, du Schatz, du bist ja durchgescheppert, aber mit dir wurde nie langweilig. Das ist auch schön.
Das glaube ich.
Ich habe auch irgendwie 46 Autos schon gehabt und immer war es das Beste und ich kaufe mir nie mehr ein anderes. Das einzige Bestehende bei mir ist meine Frau. Kai Uwe, wenn du jetzt wieder da durchläufst, ne, dann klatscht das, aber kein Beifall.
Für die, die es nicht wissen sollen, Kai Uwe ist deine...
Der ist mein 5-jähriger Sohn. Das ist mein 5-jähriger Sohn, der gleich mal richtig einen gescheppert kriegt. Nein, das ist meine 13,5 Jahre alte Bulldogge. Keine Zeit jetzt, Kai Uwe. Ich bin im Gespräch. Scusi.
Disco Party.
Erzähl doch mal was zu deiner Heckshow. Habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen. Ist das ein ausschließlich ein YouTube-Format?
Das war eigentlich damals noch für Clipfish. RTL hat ja gesagt, so, wir wollen jetzt YouTube machen, haben dann Clipfish gemacht. Und das haben wir für Clipfish produziert. Und die Heckshow ist ein sehr, sehr lustiges Format. Da nehme ich Hecks auf den Korn. Da gucke ich mir halt Hecks an. Jetzt mache ich ein Format für YouTube, TikTok und Facebook, Defilicious. Das ist ein Kochformat. Und das wird wild. Wir haben einen strategischen Fehler gemacht. Wir haben das auf meinem Kanal gemacht. Wir machen jetzt extra einen eigenen Kanal für Defilicious und spülen das dann da jetzt neu aus. Und werden dieses Jahr jetzt mal komplett bis Ende des Jahres jede Woche eine Folge raustun und werden mal gucken, wie es so beim User ankommt und mal schauen.
Da gibt's mal was Leckeres zu essen, ne? Italienisch, ne? Kocht ihr da immer, ne?
Das ist ziemlich geil. Ja, der Marco. Ich koche innerlich und der Marco kocht noch mehr. Nee, ist schon echt geil. Mir gefällt das Format sehr, sehr gut. Ich gucke mir das selber dann nochmal an und dann denke ich mir wieder, boah, der Typ, ey, geht der Glatzkopf nur um den Sack, aber so bin ich ab, ne? Und ich werde mich nicht ändern. Metro war wirklich, das war lustig, aber es war ein Riesenaufwand. Da waren wirklich 15 Leute hinter der Kamera. Das sieht so klein aus, aber das war so ein Aufwand. Ne? Boah, leck mich am Arsch. War mit einem riesen Team. Wir haben ja 7, 8 Hacks pro Tag gemacht, damit es sich auch rechnet irgendwo. Und das war schon ein Monsteraufwand. Ne? Hinter mir haben die weggeräumt und ich habe vorne schon wieder neu gedreht. Und ich habe auch einmal, das ist so lustig, ich habe einmal für ab ins Beet, ab in die Ruine und Klaus und Detlef, die Superchefs, an einem Tag gleichzeitig gedreht. Da haben wir erst für ab ins Beet was gemacht, dann hat ein Kumpel da weitergemacht. Ich bin hoch ins Dach geschossen, hab da dann weiter mit einem anderen Kumpel ausgebaut und musste dann zum Laden für Klaus und Detlef, die Superchefs. Und dann bin ich nochmal zurück und hab den Abschluss für alle drei Sachen nochmal gedreht für den Tag. Und dann musste ich noch so 400 O-Töne geben. Und dann weißt du abends, was du gemacht hast. Und alle sagen immer, oh, das ist ja alles so entspannt am Arsch, ne?
Das ist aber auch echt krass.
Es ist schon, wenn du das so machst wie ich, weil ich will immer 100% und auch bei DLF muss reisen. Ich habe wirklich dann in Hongkong in diesem Dreck geschlafen. Ich habe wirklich in einem Beduinenzelt gepennt. Ich bin nicht wie andere, die dann sagen, so, jetzt hier Drehschluss und jetzt fahren wir in ein schönes 5-Sterne-Hotel. Und morgen früh machen wir dann wieder so, als hätten wir da drin gepennt. Mache ich nicht, weil ich bin ehrlich und ich will ehrlich sein. Ist mir wichtig.
Du musst auf jeden Fall auch noch mal was zu deiner Musikkarriere erzählen.
Ja, das war eine schräge Nummer. Aber das wurde von Vox leider so minimal leicht falsch dargestellt. Es war nie von mir jetzt der Traum, ein Ballermann-Sänger zu werden. Es ist einfach von mir gewesen. Markus Krampe ist ein Kumpel von mir, ein sehr guter sogar. Wir haben halt, wo der mit dem Wendler war, haben wir viel telefoniert, getan und gemacht. Weil das für ihn ja auch eine ziemlich heiße Nummer war. Und dann sind wir hingegangen und haben halt gesagt, pass auf. Dann haben die natürlich jedes Fernsehformat angeboten. Und dann habe ich gesagt, mach die ganze Scheiße nicht. Du bist der Manager, du bist der, der im Hintergrund ist. Du bist eh schon sehr viel im Vordergrund und du polarisierst. Mach doch einfach eine Sendung, wo du jemanden nimmst, der noch nie gesungen hat, der von Tun und Blasen da keine Ahnung hat und aber macht und auch alles gibt und sagt, dass du den zum Ballermann-Star machst. Eine Sekunde später sagt er, geile Idee, ich habe auch schon jemanden. Ich so, boah, echt cool, dann mach das mal, ich schlag das vor. Nee, meinte, du musst das eh vorschlagen, weil du bist das. Ich so, leck mich. Ne? Ich bin ja bei Martin Rütter im Management, ne? Und ich den Michael angerufen, der für mich hauptsächlich zuständig ist. Und ich so, Michael so und so, und der sich genauso kaputt gelacht wie ich. Dann habe ich Martin angerufen und der sagt, boah, das ist eine geile Idee. Ich so, Martin, an welcher brennenden Hanfplantage bist du denn vorbeigelaufen? Lass es einfach, ne? Bitte nicht. Und 2 Stunden später war das eine Sendung. Da meinte meine Frau irgendwann, willst du das überhaupt? Und ich so, Schatz, jetzt ist es auch wieder zu spät. Und so kam das dann. 3 Wochen später stand ich im Studio und habe definitiv eingesungen.
Okay.
Krank. Völlig krank. Das war eine so kranke Nummer. Ne? Martin sagt immer, wir haben Frankensteins Monster gebastelt und es hat funktioniert.
Aber du hast ja gesagt, du bist nicht so der Schlagerfreund. Jetzt geht es musikalisch ja schon doch deutlich in diese Richtung. Wie kommst du da damit klar? So?
Ja, das war für mich eine lustige Reise. Es hat mir Spaß gemacht, aber ich habe dann von den Ärzten zu spät gecovert und habe da gemerkt, auf sowas hätte ich, wenn überhaupt, schon mehr. Nur hat der Typ da oben gesagt, hör mal, bei Muskeln hast du dich einmal mehr angestellt, dann können wir dir nicht auch noch Stimme geben.
Mhm.
Ja, und ja, dann sagen wir mal so, da war meine Karriere ja auch so ein bisschen begrenzt. Mhm. Ne? Ich war jetzt nicht Robert Smith oder so. Ne? Aber okay, dann ist das halt so. Dann lassen wir den Scheiß halt. Ne? Und dann haben wir gesagt, okay, dann sind wir raus. Klar kann ich jetzt auch den Autotune-König machen, aber ich habe jeden Auftritt rough gesungen, halt komplett live, auch ohne Unterstützung und so. Mhm. Da bin ich auch froh drum, weil der Goleo-Bär, der Vollidiot, ja einmal über das Kabel gestolpert ist und hinter mir alles ausgegangen ist und ich dann aber trotzdem weiter singen konnte, weil ich halt gesungen habe. Und Juliette hat gesagt, wenn wir trainieren würden, richtig, würdest du auch eine Stimme kriegen, die gut werden würde, weil die sagt, das ist ja ein Muskel und Muskel kannst du trainieren. Und der fleißig untalentierte Mensch wird dem talentierten faulen Mensch immer einen Schritt weit vorweg sein. Der wird niemals hingehen, wird vielleicht so phrasieren können und wird vielleicht die Töne rauskloppen können, aber der wird sehr, sehr gut und solide singen können und das schaffen können. Aber gut und solide habe ich jetzt nun mal eben nicht auf meiner Agenda. Ne? Entweder will ich oben mitspielen oder nicht. Okay, definitiv war in zwei Kategorien eine Eins. International war iTunes die Nummer 20. 22 zu der Zeit war Ed Sheeran. Wer war der Kaspar Kopp nochmal? Ne? Also von daher gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Kann natürlich auch was mit meiner Bekanntheit zu tun haben. Aber viele Kinder sind auf das Lied abgefahren. Und Kindermund tut Wahrheit kund. Ne?
Die hören das auf der Rückbank im Auto und nerven ihre
Eltern. Ja, und machen hier den lila Launebär. Ne? Und das ist schön. Ja, bei uns war ja auf der Rückbank im Auto. Mein Vater hat keinen Führerschein gemacht. Der ist nur Mofa gefahren, weil der hat gesagt, ich saufe mir gerne ein. Ich habe den Führerschein schneller wieder weg, als ich ihn habe. Und irgendwann mit 40 hat meine Mutter dann gemacht. Und als mein Käfer dann hinten gesessen hat, kann sich auch keiner vorstellen. Papa, Mama vorne, beide Kippe an, verstehst du? Die Blagen sitzen hinten und dann auf dem Käfer, was weiß ich nicht wohin, ne? Ah, schon lustig, ne? Ich weiß auch im Flugzeug, vorne Nichtraucher, hinten Raucher. Die Luft ging immer hinten raus, ne?
Ich habe jetzt noch mit einem Bekannten gesprochen, dessen Name ich hier jetzt nicht nennen werde, ja, der mir erzählt hat, dass er mit seinen Kindern tatsächlich immer zum Lago Maggiore gefahren ist und die sind dann durchgefahren, also von Dortmund aus bis zur ersten Grenze. Da sind die Kinder dann ausgestiegen, haben gekotzt
und ja, aber räucherbare Hälsenfänger, guck uns mal an. Sehen wir aus wie 55? Nix da.
Nein.
Räucherbare Hälsenfänger. Ich bin ja früher zur Bude gegangen, für meine Mutter milde Sorte, für meinen Vater Rothändle ohne und zwei Doppelkorn, zwei Polen 38-prozentigen Doppelkorn. Große holen gegangen. So, ich rauche nicht und ich trinke nicht. So, jetzt finde den Fehler. Ne? Jetzt finde den Fehler. Warum wird das nicht mehr gemacht? Vielleicht jetzt durch das Legalisieren vom Kiffen tun es dann irgendwann mal wieder welche, weil es dann nicht mehr das Verruchte ist, weißt du? Also, schauen wir mal. Ne?
Du hast selber nie geraucht?
Ich habe tatsächlich mit 27 angefangen und mit 30 aufgehört. Ich habe auch mal Alkohol getrunken, habe aber 2015 nach einem abartigen Absturz mit Jägermeister gesagt, so, nee, Freunde, das Thema ist jetzt für mich mal ad acta gelegt. Lustig ist, wenn du irgendwo hingehst, ja, Herr Stäbes, ich war mal bei so einer Kneipentalkshow, ja, und wir trinken immer einen kurzen, wenn man fragt, nee, ich trinke keinen Alkohol. Okay, Herr Stäbes. Wir hatten in der Sendung davor auch einen trockenen Alkoholiker, nicht so, trinkt einfach nur kein Alkohol. Ja, Herr Stäbes, wir werden das ja nicht groß aufbereiten. Ich so, Freunde, wir können uns jetzt einkippen, aber danach höre ich wieder auf, ich trinke einfach nur keinen Alkohol. Und das ist ja, du böser Bursche, ne?
Albern. Das ist erstaunlich, dass man sich dafür rechtfertigen
muss. Ja, ist es nicht scheißegal? Und wenn ich jeden Abend Kaba sauf, ist doch scheißegal. Ich kenne jemanden, der trinkt Kaffee mit Kakao drin. Könnte ich auch kotzen, aber lass doch, wenn er Spaß
hat. Ja, finde ich auch ein bisschen gruselig. Aber von dir kann man ja jetzt ja nicht behaupten, dass du so einen Stock im Arsch hättest, dass du vielleicht mal Alkohol trinken solltest. Also du machst ja eigentlich einen ganz lockeren Eindruck.
Ich sage mal so, ich bin vielleicht mal irgendwo in einem Alkoholfass gefallen, so wie Obelix in den Zaubertrank und das hat sich irgendwie durchgezogen. Ne? Das ist so, ja, aber das ist ja bei mir auch stimmungsabhängig. Manchmal sitze ich auch wie so ein miese Peter in der Ecke. Gibt es super selten, aber gibt es natürlich auch. Ne?
Wie fandst du denn so die Veranstaltung auf Schalke? Das
geil.
Ich hatte auch den Eindruck, dass du Spaß hattest, ne?
Ich bin ja wirklich wie so ein kleiner, dicker Junge, der da durchläuft und einfach nur fasziniert ist, die Helden seiner Jugend zu sehen, Holly wiederzutreffen. Und das ist schon wirklich sehr, sehr geil. Das ist wirklich schon wow. Alleine bei Holly Johnson, als der rauskommt, jeder singt erstmal alle Lieder und dann seinen Knaller. Und der kommt raus, knüppelt Relax durch. Und dann hast du doch schon Brustwarzen wie Igelnäschen und ballerst einfach nur den Rest mit. Danach könnt ihr auch ins Mikro furzen und du wirst das trotzdem total geil finden, weil er halt direkt mal eben Relax rausgeknallt hat. Und ja auch in einer Intensität, die er seinesgleichen sucht. Dann hatten wir diese Backstage besser als andere gesungen ist, habe ich da den Vorhang aufgemacht. Weil man, stand ich da halb auf der Bühne. Dann, ja. Das war schon geil. Das war schon wow. Also man muss den Markus ja wirklich mal die Mütze mal abziehen und sagen, boah, was der da, weißt du, wenn der die Hose runterzieht, steckt dann auch ein. Also der macht das schon wirklich sehr, sehr
gut gemacht. Die Mischung war geil.
Mega, mega Mische. Das Einzige, was mich, das hat mich aber letztes Jahr schon abgefuckt, war ein bisschen Alphaville. Ich weiß nicht, ob er nicht mehr so singen kann oder warum er alles zur Operette so abgehackt machen muss mittlerweile. Weil wenn ihm die Luft fehlt, soll er vielleicht mal 20 Kilo abnehmen. Nur so ein Tipp von mir. Ja, ich nenne das Kind, das würde ich dem auch ins Gesicht sagen. Ne? Wenn du wie ein Babyelefant da rumläufst, wenn du dann keine Luft mehr hast. Als ich den LFGO Schlager gemacht habe, habe ich auch so 117 Kilo gewogen. Jetzt habe ich 94. Und ich weiß, wie es ist. Ich habe auch mal 136 Kilo gewogen. Ich weiß, wie es ist, wenn du dir dann dreimal die Schuhe auf und zu machst, dann bist du erstmal eine Viertelstunde in der Embryostellung. Ich weiß halt, wie das ist. Ne? Ich war über 20 Jahre zu schwer. Ich fand das, für mich war das nicht geil. Für mich hat er die Lieder für uns, so tolle Lieder. Und der hat die Stimme, das weiß ich, und der hat die bestimmt immer noch. Nur der wird die Luft einfach nicht mehr haben, um das einfach so zu machen. Und dann dieses alles so, dieses so MTV Unplugged mit Konzert dahinter, finde ich blöd. Sage ich offen und ehrlich. Mhm. Aber ihr könnt gerne eine andere Meinung dazu haben. Mir hat es nicht gelegen.
Ich habe es nicht gehört. Ich war zu der Zeit Backstage. Ich habe ganz, ganz wenig mitbekommen.
Also ich habe es gehört. Ich fand es ziemlich gut. Aber ist halt Geschmackssache auch. Ne? Auch was du erwartest. Ne?
Wie alles im Leben. Wenn ich aber 40 Jahre mittlerweile ein Lied hörst und dann auf einmal denkst, Operetten-Paul kommt um die Ecke. Ne, und nicht Marianne Gold, ne, dann finde ich es halt schwierig. Wenn die jetzt neue Musik machen und dann, weiß ich nicht, Tarzan nochmal neu aufleben lassen und der da von Liane zu Liane hechtelt und das dann so macht, ist das für mich vollkommen in Ordnung. Aber ich erwarte gerade bei den alten Scheiben, erwarte ich auch eine gewisse Wiedererkennbarkeit und nicht nur an den Worten, ne, sondern auch wirklich an der Liedfolge, am Liedtext ja sowieso, aber auch an der Klangfolge und, weil dieses, was die ja so hatten, so Big in Japan und das ist ja alles so, ne, das war ja so, das ist, als wenn du hast ein Tuch fallen lassen, was so wirklich so runter ist und das hast du da nicht mehr gehabt. Der Tuch wurde von einem Samurai ziemlich zerschnibbelt da auf dem Weg runter, ne, und das finde ich schade.
Er hat ja diese Symphonik-Geschichte gemacht, kann auch sein.
Ja, und das ist hängen geblieben. Ja, und das ist hängen geblieben. Und wir sind auf einer 80er-Party und nicht auf einer Symphonik-Party. Punkt.
Ja, das ist richtig. Ja.
Ne? Punkt. Mit Strich.
Aber einen muss ich noch raushauen. Ich hab tatsächlich gelesen in der Bild-Zeitung, dass Samantha Fox ist tatsächlich festgenommen worden. Das muss kurz nach der Veranstaltung gewesen sein. Auf einem Flug nach Hause dann, denke ich mal, ist sie festgenommen worden, weil sie im Flugzeug randaliert hat. Jetzt haben wir sie ja getroffen. Die ist ja ungefähr ein Kopf kleiner als wir beide. Das da gehört schon was dazu. Wenn die anfängt, dann im Flugzeug zu randalieren, würde ich ehrlich jetzt mal nicht unbedingt beeindruckt sein. Aber das Flugzeug ist tatsächlich nicht gestartet.
Ja, weißt du, warum die randaliert hat, Christian? Ich kannte die Story noch nicht. Die war enttäuscht, dass ich nicht geflogen bin.
Richtig. So, ne? Die hat euch da gesehen, hat gedacht, mein Privatjet steht da, ne? Mhm. Und dann Heide Witzka, Herr Kapitän.
Er hat ihr versprochen, dass er sie nach Hause bringt.
Und hab gesagt, du, ich bin ein Pilot für heute Nacht. Wie sieht's aus? Und dann.
Guck, ne? Ja, jetzt wird die Schuhe raus. Ja. Ja, wer weiß, was die gedacht hat, was du für ein Pilot bist, hör mal.
Ja, eben.
Dann an der Buchse nur Klettverschluss sitzt und dann dich wegschmeißt und fertig, ne?
Also, wir haben ja normalerweise unsere Detlef-Kostüme an. Die hat man ja jetzt nicht dabei. Das Pilotenkostüm macht sich auch sehr gut. Wir haben da richtig Erfolge mit auch schon feiern können. Das ist jetzt echt kein Witz. Wir haben in Bristol in einem Restaurant, wo wir vorher keinen Platz bekommen haben, sind wir am nächsten Tag nochmal mit Uniform hingegangen, weil wir da ein Video gedreht haben. Und siehe da, plötzlich haben wir auch ohne Reservierung, ohne Probleme einen sehr guten Platz in dem Restaurant bekommen.
Das ist lustig. Ich habe gedacht, ihr seid die beiden Kapitäne vom Traumschiff. Das war so mein Ding, weil ich da erstmal drin gesehen habe. Ne? Aber das war schon lustig. Und darum auch, wenn viele vielleicht gesagt haben, oh, die beiden sind aber schräg. Aber darum fand ich euch eigentlich sehr, sehr sympathisch. Das fand ich eigentlich schon sehr, sehr cool und lustig. Und ich mag sowas ja. Ne, ich habe ja auch mit meinem Management, hör mal, da haben mich welche angestimmt, die wollen mit dir da ein Interview machen. Ich sage, ja, habe ich zugesagt. Ja, aber die haben so komische Kostüme an. Ich sage, lass ihn mal die komischen Kostüme an. Ist schon ganz in Ordnung. Ne?
Was gibt's denn so an Plänen für die nächsten Wochen, Monate bei dir?
Ich mache ein paar Tiersendungen. Wir drehen wieder Hot oder Schrott. Ich bin privat bei Mario der nächsten Waldbühne. Der hat mich heute noch angerufen und guckt mir sein Programm an. Da freue ich mich wie ein kleines Mädchen drauf. Finde ich total geil. Bin beim Ronald McDonald House und koche da für einen guten Zweck. Sowas macht mir dann halt auch großen Spaß. Und bin sehr untriebig. Wir sind jetzt noch einige Sendungen am Vorschlagen. Wir drehen für Defilicious fleißig. Ich habe halt Werbepartner, wo wir jetzt gerade viel am Ackern und am Tun und am Machen sind. Ja, ich habe eigentlich immer sehr, sehr, sehr viel zu tun. Mir macht das aber auch in Heinsch, weil dann die Gründung von den beiden Firmen, das ist jetzt abgeschlossen. Wir sind jetzt mit unserer Produktionsfirma, haben wir die ersten Aufträge. Und das macht mir auch in Heiden Spaß und das ist schon sehr cool.
Was macht ihr da für Produktion?
Ja, wir machen eigentlich hauptsächlich Werbung für Internet. Das finde ich geil, weil ich mag keine Fernsehproduktionsfirma machen. Das können andere viel, viel besser. Ich weiß nicht, ob du letztens bei Instagram für United Carglass, da, du musst bei mir mal im Instagram-Kanal, da habe ich mit wieder den Stein wieder getroffen. Ich gebe dem Ding gleich eine Kopfnuss. Da haben wir einen geilen Werbespot für gemacht. Der ist wirklich, ich will jetzt nicht dafür, ist jetzt auch egal, die Firma, aber der Spot selber ist so unfassbar lustig geworden. Wenn man diese Thematik damals mit dem Stein, ich gebe dem Ding gleich eine Kopfnuss und so, und der Stein jetzt 16 Jahre später begegnet mir wieder und wir haben ein Zwiegespräch und guckt euch das mal an, das ist sehr, sehr lustig. Da haben ganz viele geschrieben, so wird Werbung gemacht, also sehr, sehr lustig. Und wir sind halt sehr, sehr kreativ und wir haben richtig Bock da drauf und wir wollen halt nicht diese typische Werbung machen, sondern wirklich Werbung über geilen Content, über super schöne Bildsprache und über Humor gehen. Darum nennen wir uns auch Schlecht und Teuer Media, weil die kommen da alle so, jeder erstmal so Schlecht und Teuer. Wenn die dann aber denken, ihr seid Schlecht und Teuer, dann sage ich, dann sind die doof. Nee. Dann sind die einfach nie doof.
Dann sind sie nicht eure Kunden.
Ja, so, so. Ne? Also da habe ich gar kein... Weißt du, wer sowas dann denkt, ne? Ich wollte eigentlich, mein Traum wäre gewesen, Motherfucker Media, aber das ist dann wirklich ein Tacken zu hart. Ne? Ich fand's so lustig. Ja, aber mein Gott, ey, weißt du, man muss doch, man haut doch so oft mal irgendwas raus, was gar nicht so gemeint, was man gar nicht so meint. Mein Gott, weißt du, dieses beste Beispiel, ich werde jetzt einmal, das ist nicht politisch, das ist einfach nur, als Kinder haben wir doch alle gespielt, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Keiner. Und wenn er kommt, dann laufen wir. Wer von euch hat denn einen Schwarzen damit assoziiert?
Keiner.
Niemand. Ja. Niemand. Wir haben einfach gedacht, jemand, der dunkel gekleidet ist, ein Gangster, ein böser Mann, der uns von der Straße fischen will. Aber es hat doch keiner an den Schwarzen gedacht. Und dann wird das nicht mehr gesagt, weil das könnte ja auch ein Schwarzer sein. Ja, also, du darfst, ach, boah, komm, ey. Weil so viel wird doch so dahin gesagt, was doch gar nicht so gemein wird. Und jetzt mal unter uns Gebetsschwestern, wenn einer ein Rassist ist und der das nicht mehr sagt, ist er dann kein Rassist mehr? Ist doch Schwachsinn. Bitte. Bitte. Und für mich ist eine Frau eh das stärkere Geschlecht, immer schon gewesen. Weil wer kriegt uns denn alle? Eine Frau, wir Männer, wir kleinen Muschis, würden das doch gar nicht aushalten, ein Kind zu gebären. Bei einer Grippe fallen wir doch schon in Ohnmacht. Disco-artig.
Aber ich höre ja auch, du nutzt auch deine Popularität, um auch Gutes zu tun.
Ja, du Gutes und rede drüber, wenn du die Reichweite hast.
Ja, sicher.
Mir hat eine geschrieben, oh, du machst das jetzt mit deinem Hund so öffentlich. Ich habe schon zwei Hunde gerettet und habe keinen gesagt. Da habe ich zurückgeschrieben, du bist einfach nur doof. Du bist einfach nur doof, dass du nicht sagst, dass du Hunde rettest und andere damit vielleicht animierst, auch Hunde zu retten. Wenn du dich natürlich geil dabei fühlst, dass du einen Hund rettest, ist das was anderes. Aber wenn du hingehst und einfach das machst aus tiefstem Herzen und auch mit Opi, wir haben ja wirklich, wie viele haben mir gedankt, weil ich habe kein Filmchen gemacht, oh, Opi ist angekommen, alles ist geil. Und dann habe ich eine schöne Collage gemacht, wie sie hier rumlaufen. Alles. Das war der erste Monat barfuß durch die Hölle laufen, weil kein Uwe hat Opi als Schokolade gesehen und kein Uwe ist Schokoholiker. Weißt du, der wollte den nur zerstören, der hat nur Agro auf den gehabt. Was macht dieser Pisser hier? Der hat seine Eier noch und ich? Meine musste ich chemisch wegballern lassen. Was ist hier los? Und jetzt, ja, ist so, ne? Warum der Penner und ich nicht, ne? Und dann hat Opi sogar ein Ei in der Bauchhöhle und eins guckt nur raus. Das fand der richtig scheiße. Hat er mir abends erzählt. Hör mal, finde ich kacke, dass du den jetzt geholt hast. Und dann war hier aber nur Palaver. Wir haben nur Probleme gehabt. Wir haben nur Kacke gehabt. Und es ist wirklich, und das habe ich aber auch öffentlich gemacht. Das war für mich, war das halt so unfassbar wichtig, das öffentlich zu machen, dass wir da auch Schwierigkeiten hatten. Und dann hat Martin mich gefragt, sollen wir da eine Sendung drüber machen? Ich so, boah, ich möchte Opi nicht holen, um da eine Sendung drüber zu machen. Dann hat Martin einen Kernsatz gemacht. Ja, aber Junge, wenn du nicht mit deiner Reichweite, wer soll denn dann auf Tierschutz außer meine Person aufmerksam machen? Da habe ich gesagt, boah, Martin, scheiße, du hast so recht. Ich arbeite mit Mera zusammen. Mera hat mich abgezogen von der Werbung. Ich bin der Tierschutzonkel für Mera. Das ist ein Futterhersteller. Ich mache nur noch Tierschutzprojekte für die. Weil die haben gesagt, da bist du 10-mal besser aufgehoben und damit tust du uns viel mehr Gutes und ich muss es doch beimachen. Echt. Und die Leute haben gesagt, boah, du, wegen dir, weil du es gerade gezeigt hast, weil du es ehrlich gezeigt hast, deshalb hole ich mir jetzt einen alten Hund und aus dem Tierschutz. Und das ist doch das Geilste, was ich erreichen konnte. Und dann sind wir hingegangen, haben die Sendung drüber gemacht, die wird im Herbst ausgestrahlt, wie alle mit Opi war, wie ich den abgeholt habe. Und mein Traum war, ich habe mehrere gebeten, mit mir diese Reise zu machen. Opi wurde in Rumänien angefahren, auf der Straße gefunden. Da möchte ich gerne hin. Ich möchte da gerne hinfliegen und möchte gerne da vor Ort die Reise, die Opi zu uns nach Hause angetreten hat, die möchte ich gerne Revue passieren lassen und nach der Sendung auf meinen Social-Media-Kanälen verarbeiten. Mhm. Das fände ich so unfassbar schön. Das wäre mein Traum. Wenn es keiner mit mir macht, dann mache ich einfach stinkt alleine. Nimm mir meinen Niklas und dann ballern wir da hoch und machen das einfach. Ja, finde ich wichtig, dass die Leute auch mal sehen, ehrlich und ungefiltert, wie der Zustand ist.
Ja, warum hast du dir den Hund aus Rumänien geholt? Hier gibt es da auch genug.
Ja, warum habe ich mir meine Frau 3 Kilometer weiter genommen und nicht eine, die hier auf der Straße gewohnt hat, weil ich die einfach kacke fand, weil ich die nicht gut fand, weil ich mich genau in meine Frau und genau in diesen einen Hund verliebt habe, weil dieses Schicksal mein Herz so ergriffen hat, dass ich Nächte nicht pennen konnte und nur geheult habe, weil es mich einfach so fertig gemacht hat. Darum habe ich das gemacht. Ich musste Ken Uwe ja auch einen an eine Seite stellen, der ihm nicht seinen Platz streitig macht. Und das habe ich mit Opi ja zu 100% gefunden. Einen kleinen, zerzausten Rüden. Dass der sich nochmal so erholt, dass der jetzt die Kanone as himself ist, hat ja keiner mit gerechnet. Der Typ ist 14 und geht 2 Stunden mit mir spazieren. Alter, der sieht aus wie Pumba mittlerweile. Der hatte kaum Fell, der hat jetzt Fell wie Sau. Also unfucking fassbar.
Ja, was viele Leute nicht verstehen, ist, dass denen geht es doch noch viel, viel dreckiger. Das ist ja ein Urlaub im deutschen Tierheim gegen das, was die Hunde da in Rumänien durchmachen müssen.
Tierschutz hat keine Grenze. Nee, der Hund kommt einfach hin, weil er sonst stirbt. Der Hund wird einfach, der stirbt sonst, Leute.
Aber das ist auch eine schöne Mission, auf jeden Fall.
Total. Ich liebe es. Ich gehe da so drin auf. Und ich hoffe, Box geht mit mir den Weg, dass ich da viel mehr mit Tieren machen darf. Und ich freue mich da echt. Wir machen 2 Sendungen. Ich freue mich da total drauf. Ich hoffe, dass die Zuschauer diese Ehrlichkeit, die ich da im Herzen trage, dass man die einfach sieht. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen.
Ja. Ein Leben ohne Hund ist möglich, aber nicht erstrebenswert.
Ja, genau. Der hat sich auf den Mops bezogen. Mops ist aber leider Qualzucht. Da habe ich auch eine ganz klare Meinung mittlerweile zu.
Würde ich auch nicht auf die Idee kommen.
Disco Arte.
Detlef, wir müssen langsam zu deinen Lügen und Wahrheiten kommen.
Ich fasse nochmal zusammen. Du hast in den 80er Jahren deine Frau kennengelernt, bist immer noch mit der glücklich verheiratet. Das war das Erste. Das Zweite war, dein erstes Konzert war ein Depeche Mode Konzert, auch in den 80ern. Und dann hast du erst im Jahr 2000 rum dein zweites Konzert.
2019
sogar erst, okay. Und das dritte war, du hast Colin Johnson auch schon in den 80ern getroffen, bevor du ihn jetzt auf 80er Live getroffen hast.
Ja.
Ich tippe mal, das erste mit der Frau ist, glaube ich, keine Frage. Das stimmt so. Wenn der Flirt jetzt nicht so wäre, ne, dann wird es hier Ärger geben.
Natürlich.
Dann würde ich tippen, ich kann es mit Holly Johnson, glaube ich, nicht. Also das mit dem Konzert zwar auch nicht so ganz, aber das mit Holly Johnson, denke ich mal, der wird sich schon damals eher abgeschottet haben, würde ich vermuten. Was meinst du, Christian?
Ich glaube auch, dass die Geschichte mit Holly Johnson nicht stimmt.
Genau, ist richtig. Die mit Holly Johnson stimmt nicht. Und das mit dem Konzert ist tatsächlich so.
War das so scheiße, das Depeche Mode Konzert? Oder?
Es war das geilste Konzert der ganzen Welt, aber ich bin ein komischer Vogel. Ich bin 2010 das erste Mal in Köln gewesen. Ich bin nie aus dem Haus raus.
Weißt du, welche Tour das war?
Die haben in Dortmund haben die ein Auto zerkloppt, aber ich weiß es nicht mehr. 85 oder 86 war das. Ich weiß noch, da war ich mit Ralf Schindler und Dirk Palmowski.
Dass du weißt, immer noch mit wem du zusammen warst.
Ja. Du, das ist das Schräge. Wir haben ja hier so unsere Crowd gehabt und ich kann dir so viele Sachen sagen, wo ich nicht mehr weiß, was, wie, wo, wann, aber ich kann dir genau sagen, mit wem. Bescheuert, ne?
Das ist ja schön, da kannst du auch mal nachfragen, wie das denn gewesen ist.
Ja, genau. Ich werde den Ralf Schindler, weil der Ralf Schindler war immer unser Musikcrack, den werde ich mal fragen. Weil für mich war früher, ich finde viele Sachen gut, aber ich weiß gar nicht, wie die heißen, wer die gesungen hat. Ja. Ich habe zum Beispiel immer gedacht, ich weiß jetzt auch wieder nicht, welche Platte, aber Soft Cell hat eine Platte gemacht. Ich habe immer gedacht, Depeche Mode hat die gemacht. Ich habe ja in jedem Auto, habe ich ja 80s an. Mhm. Und meine Frau tippert dann immer weg. In ihrem Auto habe ich das auch. Und die macht dann immer auf 1 live. Und ich mache dann wieder auf 80.
Nicole hört 1 live?
Ja, die hört gerne moderne Musik.
Ja, schämen sollen sie sich.
Ja, finde ich auch. Ich kann es auch nicht verstehen. Zumal, da bin ich ihr Auto gefahren und dann habe ich so eine Platte gehört. Das war die Zeit, wo die 80er aufkam. Da hatten die noch keinen Peter Illmann, nichts. Rund um die Uhr lief einfach ohne Werbung Musik. Und ich habe gedacht, wow, mein Ding. Ich finde das schön, wie die das jetzt aufgebaut haben. Ich finde das mit Peter toll, mit der Marie, mit dem Todde und so. Ich finde das richtig toll, wie die das jetzt gemacht haben. Ich erfreue mich da total dran. Kennen die Charts gar nicht. Ich weiß nicht, wer Gibbet, Ed Sheeran und die Alte, die da nackt auf dieser Kanonenkugel da rumgeballert ist, gibt es die eigentlich noch? Ist mir aber auch scheißegal, weil meine 80er wird es immer geben. Immer. Zumal das ja auch ein Jahrzehnt ist, was so aktuell ist. Kein anderes Jahrzehnt ist so aktuell. Kein anderes.
Ja. Es war uns ein Fest mit dir. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast.
Mir hat es riesen Spaß gemacht. Wenn noch mal irgendwann ist, sagt einfach mal Bescheid. Genau.
So, und wie meistens spielen wir jetzt noch einen Song von Burwino und Kova. Und diesmal spielen wir einen etwas ungewöhnlicheren Song von unserem Album 3. Das ist auch auf Kassette damals erschienen, auf dem Teil Vegas. Und zwar ist dieser Song Komm zu dir. Gibt es auch ein nettes Video dazu. Link findet ihr in den Shownotes. War das allererste Purvin und Kova Video, was wir überhaupt gemacht haben. Viel Spaß damit.
Ich hab dich hingenommen und darauf freu ich mich. Ich komm zu dir und bleibe hier. Ich komm zu dir und zeig dich mir. Ich komm zu dir und bleibe hier. Ich komm zu dir und zeig dich mir. Ich hab schon lang gewartet, dass du dich finden lässt. Ich hab die Suche satt und plötzlich seh ich dich. Ich hab schon lang gewartet, dass du dich finden lässt. Du bleibst jetzt hier bei mir und darauf freu ich mich. Ich komm zu dir und bleibe hier. Ich komm zu dir, komm zeig dich mir. Ich komm zu dir und bleibe hier. Ich komm zu dir, komm zeig dich mir. Ich komm zu dir, ich komm zu dir. Ich komm zu dir, komm zeig dich mir. Ich komm zu dir, ich komm zu dir. Ich komm zu dir.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.